Immer wenn ich Ärger gegenüber anderen Leuten verspüre, versuche ich diese Emotion einfach zu unterdrücken.
Versuch doch lieber mal die Informationen neu zu bewerten.
Ah, ich weiß. Oder ich versuche es einfach mal zu akzeptieren. Oder, als Pro-Tipp, einfach die Situation im Vornherein schon zu vermeiden.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Johannes. Hallöchen.
Guten Tag. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal, wo du gerade bist und vor allem, wie viel Uhr es gerade bei dir ist.
Ah ja, es ist 7.12 Uhr. Ich überblicke den Lake Kowana an der wunderschönen Sunshine Coast in Queensland, Australien. Habe gerade einen Kaffee getrunken. Schon einen schönen Dip ins Meer gewagt. Es geht schlimmer.
Sehr schön. Interessant, dass du 7.12 Uhr sagst. Man müsste wahrscheinlich dazu sagen, AM, für mich wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Für mich wäre es höchstens PM. Aber bei mir ist gerade 11 PM, kurz vor Mitternacht. Aber ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben ganz lange auf diese Folge heute gewartet. Wir sprechen nämlich heute über Emotionsregulation und wie das so ein bisschen mit ein paar anderen Variablen zusammenhängt. Drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, ist Achtsamkeit, der emotionale Ausdruck von Emotionen und die Vermeidung. Luise ist übrigens heute nicht dabei. Das haben wir leider zeitlich nicht hingehauen. Es hat irgendwie nicht geklappt. Aber falls ihr Luises Stimme hören wollt und nur deswegen heute dabei seid, dann kann ich versprechen, sie wird ganz am Ende der Folge nochmal dabei sein. Aber so, jetzt starten wir auch wirklich in die Folge rein. Willst du mal so in so ein bis zwei bis drei Sätzen zusammenfassen, worum es in deiner Bachelorarbeit eigentlich ging?
Jo. Grundsätzlich ist es eine Mediation. Also wir untersuchen, wie kommt es zustande, dass es einen Effekt gibt von einer Variable auf eine andere. Und wir haben halt auf der einen Seite, wir haben Achtsamkeit, dispositionale Achtsamkeit, also der Trait, die Eigenschaft, in verschiedenen Situationen achtsam zu sein. Wir haben auf der anderen Seite Burnout, ne, kennen wir alle. Und die Mediation, also die Erklärung hier, ist Emotionsregulation. Die große Frage ist also, welche Rolle spielen Emotionsregulationsstrategien in dieser Beziehung zwischen Achtsamkeit und Burnout?
Das klingt sehr interessant und da würde ich sehr gerne einsteigen und dich einfach mal fragen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, also grundsätzlich, ich studiere ja Wirtschaftspsychologie, ne? Und das heißt, da haben wir zwei große Bereiche. Wir haben einmal diese ganze Marketing-Seite und dann gibt es die Organisationspsychologie-Seite, wo es um so Sachen wie Burnout geht, ne? Und ich habe sehr schnell gemerkt, Marketing, das ist absolut nicht meins. Da sehe ich mich nicht. Und bin dann, als es in Richtung Bachelorarbeit ging, sehr in dieses Rabbit Hole gefallen von, wie kommt es eigentlich dazu, dass Leute so unterschiedlich auf Stress reagieren? Ne? Also viele Leute sind ja in derselben Situation, aber haben unterschiedliche Reaktionen darauf. Und da ich schon länger eine Faszination mit Meditation hatte, auch schon on and off praktiziert habe, habe ich das einfach mal als Ausrede genommen für einen Deep Dive in das Thema, um mich mal mit der Literatur und so weiter zu beschäftigen.
Und ein Grund, warum ich unbedingt diese Folge mit dir aufnehmen will, ist, dass ich so eine sehr große Faszination für das Thema der Emotionsregulation habe und quasi welche Strategien es gibt, die eigenen Emotionen zu regulieren. Und wenn du da jetzt angefangen hast, so in die Literatur reinzugehen und da zu recherchieren, was sagt denn die psychologische Literatur so über Emotionsregulation generell aus?
Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, was sind überhaupt Emotionen, ne? Und da natürlich ist ein riesig breites Feld, aber grundsätzlich kommt es immer irgendwie mit einer Veränderung der subjektiven Wahrnehmung zusammen. Es gibt immer eine Valenz, also es ist entweder positiv oder negativ konnotiert in der Erfahrung. Es gibt eine Verhaltenskomponente, es gibt eine physiologische Komponente, zum Beispiel ein erhöhter Puls. Und diese Emotionen kommen ja erstmal immer von einer Situation, von einem Stimulus. Ne? Trotzdem sind wir ja Menschen und akzeptieren nicht alles genauso, wie es ist. Teilweise wollen wir natürlich auch, wir wollen was ändern an unseren Emotionen. Und da kommt Emotionsregulation ins Spiel. Heißt, wenn wir wollen zum Beispiel die Intensität einer Emotion verändern. Zum Beispiel jetzt unsere Wutreaktion verstecken. oder wir wollen die Dauer von einer Emotion verändern. Das heißt, wir wollen uns noch mehr über einen guten Kaffee freuen und zögern diese Freude einfach ein bisschen hinaus. Oder direkt die ganze Qualität einer Emotion verändern. Also wir framen jetzt eine peinliche Situation in eine lustige Situation und auf einmal haben wir eine andere. Ja? Und das ist ganz grob Emotionsregulation. Wir haben also einen Zielzustand, der sich von unserer aktuellen emotionalen Lage unterscheidet.
Und da gibt es ganz viele Strategien, die du dir auch quasi angeschaut hast. Wir haben das ja versucht, bei dem Sketch schon ganz kurz darauf anzuspielen. Es gibt einmal so Rumination, dass man nicht mehr aufhören kann, irgendwie daran, an eine Situation zu denken. Oder eben dieser Aspekt der Neubewertung, die Akzeptanz, das Problemlösen, dass man versucht, irgendwie dahinter zu kommen und irgendwie die Lösung für das ganze Problem zu finden. Die Vermeidung der Situation hatten wir auch erwähnt. Und dann eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist einmal die Unterdrückung. Und die ist quasi zweigefächert. Und da kannst du auch gerne sagen, was du dazu denkst. Aber was ich so spannend finde, ist, man kann einmal den gesamten emotionalen Ausdruck unterdrücken, aber man kann auch das gesamte emotionale Erleben unterdrücken oder man kann es zumindest versuchen. Was hältst du denn von diesen Strategien?
Grundsätzlich werden die gerne als adaptiv und maladaptiv kategorisiert, heißt auf Deutsch gut oder schlecht für dich. Ne? Aber man muss halt einfach sehen, dass das geht nicht universell. Zum Beispiel kognitive Neubewertung, also ich nehme eine Situation und ich verändere meinen Blickwinkel darauf, hört sich grundsätzlich erstmal gut an, ist aber nicht immer adaptiv. Weil zum Beispiel in Situationen mit hoher Kontrollierbarkeit, in Situationen, wo du wirklich was tun kannst, wenn du dich dann einfach zurücklehnst und sagst, nee, ich bewerte das einfach neu, dann kann das halt einen mittelmäßigen Einfluss darauf haben. Andererseits in Situationen mit geringer Kontrollierbarkeit, wenn du irgendwo sitzt und es ist eine Pandemie, so, da kannst du nichts dran machen. In solchen Situationen ist kognitive Neubewertung relativ adaptiv. Es hilft dir, weil du einfach den irrelevanten Stress an der Stelle einfach zur Seite schieben kannst. Und overall kann man diese Situation, also so wird das jedenfalls in der Literatur gemacht, einfach die habituelle Nutzung, also praktisch deine Day-to-Day-Tendenz, verschiedene Strategien zu nutzen, sind halt mit Mental Health und verschiedenen anderen Variablen halt korrelierbar. Ne? Und das heißt, wenn wir sehen, eine Strategie ist über längere Zeit mit zum Beispiel Burnout oder mit Angststörung verbunden, dann können wir sagen, okay, diese Strategie ist maladaptiv, generell maladaptiv. Ne? Und das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Unterdrückungsstrategien, weil ich meine, das weiß ja, ich sag mal, die Popular Psychology weiß ja schon oft genug, was du unterdrückst, es kommt wieder hoch. Ne? Wenn man praktisch jeden emotionalen Zustand einfach mit Unterdrückung und praktisch Kampf dagegen begegnet, kommt das an anderer Stelle wieder hoch. Das ist über längere Zeit einfach nicht gesund und das zeigen auch die Meta-Analysen. Auf der anderen Seite so Sachen wie Vermeidung ist dann gut, wenn es praktisch, wenn die Situation sowohl kurz- als auch langfristig schlecht für dich ist, dann ist Vermeidung eine gute Strategie. Ne? Du gehst einfach nicht in Situationen, die schlecht für dich sind. Aber andererseits ist Vermeidung auch ein großer Mechanismus von sowas wie Social Anxiety Disorder. Ne? Wenn du wenn die kurzfristigen Auswirkungen von einer Situation unangenehm sind, aber die langfristigen wichtig, sowas wie in sozialen Situationen sein für jemanden mit sozialer Angststörung, dann nutzen die Vermeidung, gehen nicht mehr in soziale Situationen, weil es kurzfristig unangenehm ist. Aber dadurch wird ja dieser ganze Zyklus nur verstärkt. Was ich damit sagen will, ist, Strategien sind nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber man kann Tendenzen feststellen.
Und ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Überleitung dann schon, wenn wir ein bisschen darauf eingehen wollen, welche Hypothesen du spezifisch hattest bei deiner Bachelorarbeit. Und ich bin mir bewusst, dass es sehr viele Hypothesen waren, die du aufgestellt hast. Aber so die grobe Idee, wie würdest du beschreiben quasi, was die Idee von deiner Bachelorarbeit war, was du untersuchen wolltest nochmal?
Hypothese. Ja, also die grobe Hypothese war dispositionale Achtsamkeit, also diese diese Tendenz, achtsam zu sein, ist positiv korreliert mit adaptiven Emotionsregulationsstrategien. Wir sprechen jetzt hier von Problemlösen, Akzeptanz und kognitiver Neubewertung. Das heißt, mehr Achtsamkeit heißt mehr Nutzung dieser Strategien im Day-to-Day-Kontext. Gleichzeitig, mehr Achtsamkeit heißt weniger maladaptive Strategien, also Vermeidung, Unterdrückung des emotionalen Ausdrucks, der emotionalen Erfahrung und Rumination, Nummer 4. Und dass praktisch diese beiden Sachen zusammen, mehr adaptive und weniger maladaptive Strategien, zu weniger Burnout führen. Ne? Weil du hast in der Literatur einen riesigen Berg an Evidence dafür, dass Achtsamkeit zu weniger Burnout führt. Das ist sehr gut belegt, aber die Frage, wie funktioniert das Ganze eigentlich, ist sehr viel weniger belegt. Und da hat praktisch diese Arbeit angesetzt. Mit der These, okay, es geht über Emotionsregulation.
Prima, prima, sehr spannend. Und wir können auch direkt zur Statistik überleiten. Was ich cool finde an den Hypothesen ist einmal, du hast das im Theorieteil eigentlich schon ganz gut angedeutet, dass du sagst, okay, diese Strategien sind nicht grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht oder vielleicht auch nicht für jede Person. Da gibt es dann eben interindividuelle Unterschiede. Und das hast du dir jetzt dann zum Beispiel angeschaut mit dispositionaler Achtsamkeit. Aber gleichzeitig eben auch diesen Erklärungsmechanismus, warum jetzt dieser Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Burnout wirklich negativ ist. Willst du einmal ganz kurz uns das so durchleiten, wie du das statistisch angegangen bist?
Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik.
Also ich will jetzt nicht zu tief in das Mediations-Rabbit-Hole gehen. Aber effektiv, also die Methodik, die ich genutzt habe, nennt sich multiple Mediation. Und ganz simpel, du hast den Prädiktor. Das ist in diesem Fall jetzt Achtsamkeit. Dieser Prädiktor hat einen Einfluss auf den Mediator. Das ist, sagen wir jetzt mal, Vermeidung. Und der Mediator hat wiederum einen Einfluss auf das Kriterium. Das ist jetzt Burnout, ne? Und das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, Achtsamkeit führt zu weniger Vermeidung, weniger Vermeidung führt zu weniger Burnout, dann können wir diese beiden Pfade praktisch multiplizieren und können dann von einem indirekten Effekt sprechen. Ne, das heißt, Achtsamkeit hat einen Effekt auf Burnout über Vermeidung. So, und wenn du das mit vielen Variablen zusammen machst, dann nennt sich das Ganze multiple Mediation und du hast halt dann größere Modelle, die halt mehrere Erklärungsmechanismen gleichzeitig mit einnehmen.
Und das ist auch ein Vorteil, dass das eben gleichzeitig getestet wird in so einem multiple Mediationsmodell. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns darüber ein bisschen aufgeklärt hast. Was mich interessieren würde, ist, wie bist du denn an deine Daten gekommen? Also wie hast du denn die Studie durchgeführt?
Mhm. Genau, das ist auch der große Caveat an der Studie. Es ist, weil es eine Bachelorarbeit ist, es ist mehr explorativ als irgendwas anderes. Es ist eine Querschnittsstudie. Das heißt, es gibt für alle diese Konzepte gibt's validierte Fragebögen. Es gibt den Five-Factor-Mindfulness-Questionnaire, der sich mit dispositionaler Achtsamkeit beschäftigt. Es gibt zum Beispiel das OLBI, das Oldenburger Burnout-Inventar, das Burnout testet. Und dann gibt's den wunderschön benannten HFERST, den Heidelberger Fragebogen für Emotionsregulationsstrategien, der halt praktisch diese habituelle Nutzung von Emotionsregulationsstrategien abfragt. Und dementsprechend auch immer, wenn ich jetzt hier von Effekt spreche, dann bezieht sich das auf frühere Studien, weil natürlich in der Querschnittsstudie kann man nur von Zusammenhängen sprechen.
Ich glaube, dann würde mich jetzt wirklich sehr stark interessieren, was ist denn bei dir in der Studie rausgekommen?
Aha!
Willst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Oh, lieben gern. Große Überraschung. Achtsamkeit und Burnout, starker negativer Zusammenhang. Wir hatten jetzt eine Korrelation von -0.43, nur zwischen Achtsamkeit und Burnout. Aber wie gesagt, das...
Eine Zwischenfrage.
Ja, bitte.
Eine Zwischenfrage, ganz spontan dazu. Ich meine, klar, das habt ihr repliziert und das weiß ich gar nicht, aber gibt es dazu auch Meta-Analysen schon zu diesem Effekt?
Zu Achtsamkeit und Burnout?
Ja.
Oh ja.
Yes. Oh, okay.
Mehr als
genug. Also dazu, also das ist quasi, nur damit uns das allen bewusst ist, das ist es ist ein Fakt in der Literatur, dass dieser Effekt oder dieser Zusammenhang negativ ist. Gut, das heißt nur, damit wir jetzt wissen, das ist quasi unsere Ausgangsbasis und du versuchst jetzt quasi uns zu erklären, warum dieser Effekt negativ ist, richtig?
Genau, also das war ja, um kurz mal einen Bogen zurückzuschlagen, so bin ich ja überhaupt bei dem Thema am Ende des Tages rausgekommen. Ich wollte zuerst den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Burnout untersuchen, habe dann meine Literatur-Review gemacht und bin auf Meta-Analyse nach Meta-Analyse gestoßen, dachte, okay, dann kann ich auch untersuchen, ob morgens die Sonne aufgeht. Es ist nichts Neues. Ne?
Sehr schön.
Genau, also wie zu erwarten, Achtsamkeit und Burnout, negativer Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und den Emotionsregulationsstrategien war auch, wie erwartet, mit zwei Ausnahmen. Wir hatten den positiven Zusammenhang mit den adaptiven Strategien, also Punkt 60 mit Akzeptanz, Punkt 40 mit kognitiver Neubewertung, Punkt 30 mit Problemlösen. Gleichzeitig einen negativen Zusammenhang mit Rumination und Vermeidung, beide auch starke Zusammenhänge. Interessanterweise kein Zusammenhang mit den Unterdrückungsstrategien. Und das hat mich in der Auswertung erstmal geschockt, dachte ich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe mich dann für den Interpretationsteil noch mal ein bisschen in die Literatur geschmissen und tatsächlich mehrere Studien gefunden, die das ähnlich gefunden haben. Also das ist für die Zukunft auf jeden Fall Forschungsbedarf. Wie kommt es zu diesem Nicht-Zusammenhang? Grundsätzlich, wir hatten, wie erwartet, mehr Achtsamkeit, heißt mehr positive Emotionsregulationsstrategien und andersrum. Aber für die gute alte multiple Mediationsanalyse hat sich dann gezeigt, dass effektiv nur Akzeptanz und Rumination einen signifikanten indirekten Effekt haben. Das heißt, dass sie wirklich diese Wirkung erklären. Und da ist natürlich das Schöne, dass es zusammen untersucht wird, weil viele Strategien einzeln untersucht einen indirekten Effekt hatten, aber sobald Achtsamkeit mit in der Regression ist, ist Achtsamkeit der Big Dog. Ja, also ist Akzeptanz der Big Dog. Und auch zwischen Akzeptanz und Rumination, die beiden sind sehr eng miteinander verbunden. Also das ist auch für die zukünftige Forschung nochmal eine Frage. Sind das zwei verschiedene Mechanismen? Oder ist das ein und derselbe Mechanismus einfach nur auf zwei verschiedenen Seiten?
Aber genau das ist das Spannende, was ich vorhin auch schon meinte, dass quasi dadurch, dass man in einem multiplen Mediationsmodell alles in ein Modell packt, dann kann man diese Emotionsregulationsstrategien eben auch super miteinander vergleichen. Und auch inhaltlich, wenn du das jetzt nochmal so sagst, ergibt es für mich total viel Sinn, dass gerade Akzeptanz und Rumination diesen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Burnout erklären. Das wären für mich jetzt auch intuitiv wahrscheinlich die Strategien gewesen, die am ehesten auf Achtsamkeit anspringen und dann diesen positiven Effekt haben. Hättest du das ähnlich interpretiert?
Ja, also ich meine, allein wenn man jetzt von den Definitionen ausgeht, ne? Rumination, also Grübeln, ist ja per Definition immer mit der Zukunft oder der Vergangenheit assoziiert. Ne? Also entweder du grübelst oder über irgendwas, was du gestern gemacht hast und das war unfassbar schlimm, oder du überlegst dir, was alles Schlimmes morgen passieren kann. Aber Rumination über den Present Moment, das geht nicht. Wie willst du denn grübeln über jetzt? Das funktioniert nicht. Gleichzeitig Akzeptanz ist ja genau das, was in einer Meditationspraxis gelernt wird. Ja? Du gehst ja immer mit dieser non-judgmental attitude an eine Meditationspraxis ran. Es ist wenig überraschend, würde ich behaupten, dass Akzeptanz und Rumination hier diesen Effekt haben. Was ich ganz interessant fand in den Ergebnissen, sind dann halt die Effekte auf Burnout, ne? Weil zum Beispiel hatte Vermeidung eine sehr viel größere Assoziation mit Achtsamkeit als Rumination. Wir hatten Minuspunkt 44 in Rumination und Minuspunkt 58 in Vermeidung. Aber dadurch, dass Vermeidung weniger Effekt auf Burnout hat, haben wir dann auch keinen indirekten Effekt.
Spannend, ja. Aber auch wenn wir uns natürlich weiterhin im Hinterkopf behalten, dass wir es hier mit einer querschnittlichen Studie zu tun haben und wir natürlich nicht zu sehr in die kausalen Aussagen gehen wollen oder dürfen. Es ist trotzdem für mich jetzt auch nochmal, wenn wir darüber sprechen, sehr interessant zu versuchen, so Erklärungsmechanismen für diesen Zusammenhang zu finden. Sehr cool. Ich würde zum letzten Teil eigentlich übergehen, wo an den ich die ganze Zeit bin ich daran schon interessiert. Und zwar frage ich mich, du bist im Prozess oder fast abgeschlossen in dem Prozess deiner Bachelorarbeit, dass du ja auch versuchst, sie zu publizieren. Und meine Frage an dich wäre, was sind quasi die Schritte, die man machen muss, um aus einer Bachelorarbeit eine Publikation zu machen? Ist das das gleiche oder braucht man dann noch ziemlich viel Arbeit, die man da reinstecken muss?
Wenn man jetzt wie ich eine sehr, ich sag mal, fettige Bachelorarbeit geschrieben hat, ich hatte 130 Seiten, das kannst du natürlich nirgendwo publizieren. So, das heißt, der erste Schritt ist erstmal, das Fett muss weg. Ne? Und das Scope ist natürlich auch ein unterschiedliches bei einem Journalartikel und bei einer Bachelorarbeit. Weil bei einer Bachelorarbeit musst du ja zeigen, dass du die Theorie verstanden hast. In einem Journalartikel gehst du davon aus, dass die anderen die Theorie schon mehr oder weniger kennen. Das heißt, du musst nicht so tief einsteigen. Plus, meine Bachelorarbeit war auf Deutsch, das Journal ist auf Englisch. Das heißt, de facto habe ich das Ding einfach neu geschrieben, auf Basis derselben Daten. Aber so das Grundprinzip ist dasselbe. Du versuchst, dir einen roten Faden rauszuarbeiten. Du versuchst, deine Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext einzubetten und am besten noch ein bisschen Implikationen daraus zu gewinnen. Ne? Also das Konzept ist dasselbe, nur sehr viel präziser, würde ich sagen.
Was würdest du sagen, so jetzt retrospektiv, wenn du auf die Bachelorarbeit zurückschaust, was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht gut gefallen? Was würdest du irgendwie ändern jetzt, wenn du es vielleicht nochmal machen würdest?
Boah, ganz einfach. Ich habe mir meinen ersten Monat einfach sehr höchstpersönlich miserabel gemacht, weil ich war so auf diese Note fokussiert. Ich habe angefangen und dachte, ja, du schreibst eine 1,0, haha, das wird doch ein großer Spaß. Und wenn du mit so einem Ziel reingehst, dann muss natürlich jeder Satz, den du schreibst, ein 1,0 Satz sein. Und jedes Konzept, was du einbettest, muss ein 1,0 Konzept sein. Und jeder Moment und jeder Tag und alles, also dieser Perfektionismus, der hat mich kaputt gemacht. Und das Ding ist, an sich hat das einen riesen Spaß gemacht. So, nach Jahren anderer Menschen Paper lesen, darfst du jetzt deine eigene Studie machen und darüber schreiben. Träumchen. Aber ich habe mich am Anfang wirklich ganz stark auf dieses Ziel, was ja nicht in meiner Kontrolle ist. Die Note ist nicht in meiner Kontrolle. In dem Moment, wo ich abgebe, habe ich keine Kontrolle mehr darüber, was ich für dieses Stück Arbeit bekomme. Ja? Und das hat mich kaputt gemacht. Und irgendwann hat es diesen Switch gegeben, weil ich netterweise einen Freund hatte, der mich konstant einfach genervt hat, warum mich das denn überhaupt interessiert. Und irgendwann hatte ich keine guten Antworten mehr dafür. Und von da an hat mir diese Projektarbeit einen riesen Spaß gemacht. Wenn du dich einfach jeden Tag auf einen Teil dieser Arbeit fokussierst. Wachst auf, okay, heute schreibe ich diesen Paragraph im Theorieteil. Weil natürlich, das Ding ist riesig. Ne? Das ist ein Riesenprojekt. Und wenn man das nicht klein einteilt, dann kann das, glaube ich, sehr schnell sehr überfordernd wirken. Weil wo fange ich denn überhaupt an? Und ich glaube, da der Key ist einfach anfangen. Auch wenn du einen Kackparagraph schreibst, du hast einen Paragraph geschrieben. Du kannst ja später, kannst du den noch besser machen. Aber dieses sich jeden Tag hinsetzen, einfach ein bisschen was schreiben. Oder ein bisschen was an der Studie tüfteln. Oder ein bisschen was an der Auswertung machen. Und auf kurz oder lang, irgendwann ist da eine Bachelorarbeit.
Zwei Dinge, die mir direkt dazu einfallen. Also erstmal finde ich diese Unterteilung in kleinere Ziele einen sehr praktischen Tipp, den man sehr gut umsetzen kann, dass man nicht so überfordert ist, wie du es selbst sagst. Aber eine Sache, die bei mir auch direkt so getriggert hat, als du es gesagt hast, man will vielleicht am Anfang so diesen 1,0 Satz schreiben. Und ich glaube, am Ende hast du es auch schon selbst beantwortet, was ich jetzt eigentlich sagen will. Aber diese Idee, die ich häufig versuche irgendwie zu befürworten, dass man einfach mal losschreibt und auch einfach, jetzt sind wir schon fast bei einer Emotionsregulationsstrategie, aber dass man einfach mal akzeptiert, was man da gerade schreibt, dass es einfach sagt, okay, das ist vielleicht auch objektiv oder subjektiv oder ist auch egal, aber es fühlt sich vielleicht nicht gut an. Es ist vielleicht auch schlecht. Es muss auch nicht gut sein, weil es ist ja der First Draft, das Erste, was man schreibt. Und dann hat man aber die Zeit, das nochmal zu bearbeiten. Und das Schöne ist aber, bearbeiten ist immer leichter als schreiben. Es ist immer leichter, wenn da schon etwas steht, das zu überarbeiten, als da ein Wort zu schreiben und zu hoffen, dass das das perfekte Wort ist. Ja, deswegen finde ich es ganz toll, dass du das angesprochen hast.
Ich finde, das ist auch so wunderschön von Seth Godin zusammengefasst, der, glaube ich, sehr viel mit Autoren gesprochen hat. Und dann, wenn Leute, Writer's Block ist ja ein ganz prävalentes Phänomen unter Autoren, ne? Und dann kommen Leute zu ihm und sagen, ah, Mann, ich kann irgendwie gerade nichts Gutes schreiben, ne? Ich habe Writer's Block. Und dann sagt er, dann zeig mir doch mal deine ganze schlechte Arbeit. Zeig mir doch mal deine schlechten Sätze. Zeig mal deine schlechten Absätze. Zeig mal deine schlechte Arbeit. So, natürlich, du hast ja nichts. Weil du sitzt dann da und du machst nichts. Und was, also die ein Satz, der mir da so schön geholfen hat, embrace the crap. So, wenn ich ein grobes Konzept habe, dann schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste, heute schreibe ich 500 crappy Wörter für meinen ersten crappy Draft. Und dann ist kein Druck mehr da. So, dann habe ich 500 crappy Wörter geschrieben und kann danach mich darum kümmern, dass die auch noch gut werden. Aber erstmal habe ich was geschrieben. Und mit 500 crappy Wörtern kann man sehr viel mehr anfangen als mit einer leeren Word-Seite, wo aggressiv dieses kleine Blink-Ding auf einen hinblinkt und sagt, ja, komm, schreib doch mal was. Aber du weißt nicht was.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Eine Sache, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber die mir gerade eingefallen ist. Ich wollte früher immer einen Zusammenhang untersuchen, und zwar den Zusammenhang zwischen Prokrastination und Perfektionismus. Weil ich immer gedacht habe, okay, wenn man besonders perfektionistisch ist, dann tendiert man vielleicht eher dazu, eben zu prokrastinieren, aus den von dir genannten Gründen. Und da habe ich auch in die Literatur geschaut und leider, was heißt leider, eigentlich sehr schön, aber auch gefunden, dass das schon ein sehr bekannter Zusammenhang in der Literatur ist. Das heißt, den zu untersuchen, wäre genauso gewesen wie zu untersuchen, ob die Sonne aufgeht, so wie du das so schön vorhin formuliert hast. Perfekt, dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende der Folge. Wir haben heute gelernt, wie Emotionsregulationsstrategien den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Burnout irgendwie erklären kann als Mechanismus. Ich fand es ganz toll, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Hey, danke dir.
Ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal wieder für eine Masterarbeit oder irgendeine andere Publikation. Du bist immer sehr herzlich eingeladen.
Lieben gern.
Und ansonsten war das schon die gesamte zweite Staffel von Positiv korreliert. Leider konnte Luise ja diese Folge nicht dabei sein. Vielen Dank. aber deswegen bekommt jetzt Luise gleich noch das letzte Wort. Sie wird sich einfach hinten dran schneiden. Aber von meiner Seite aus, es war eine ganz tolle, schöne zweite Staffel. Ich freue mich auf die dritte. Bleibt positiv korreliert. Danke nochmal an dich, Johannes, und bis demnächst.
Und auch wenn sich Kai jetzt schon verabschiedet hat, kommt natürlich noch mal ein bisschen was von mir. Ich fand, es war eine sehr, sehr, sehr schöne zweite Staffel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin fast ein bisschen emotional geworden eben, als ich die letzte Folge geschnitten habe. Vielen lieben Dank an alle Gästinnen, die unseren Podcast immer so toll mitgestaltet haben, aber auch an alle Leute im Hintergrund. Unser Team wird jetzt sogar noch ein bisschen größer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Staffel 3 und hoffe, ihr euch auch. Zwischen den beiden Staffeln könnt ihr uns natürlich weiterhin auf Instagram verfolgen. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf die neuen Reels von uns. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein und empfehlt uns an alle weiter. Punkt. Bis dahin, macht's gut und bleibt positiv korreliert.
Tschüss.
Ciao.